Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Warum braucht es das Evangelium? Ja, warum eigentlich? Jetzt sitzt du hier und denkst, David, die Frage, warum stellst du sie überhaupt? Nein, ganz ehrlich, warum braucht es das Evangelium? Wisst ihr was? Wenn ich Menschen begegne, wenn ich mit Menschen arbeite, ist das am Ende des Tages die eine Frage, auf die es immer rauskommt. Warum? Warum brauche ich eine frohe Botschaft? Was ist das Problem? Wisst ihr was? Als ich in Coburg Jugendpastor war, da habe ich in einem Haus in der Stadt gelebt unter einem Ehepaar. Der Mann 93, die Frau 92 und sie haben ihr 75. Hochzeitsjahr gefeiert. Und ich hatte viele Gespräche mit dem Mann und das Spannende war immer wieder das, ja, ich bin kein schlechter Mensch, warum brauche ich jetzt irgendeine Form von Vergebung? Warum brauche ich eine frohe Botschaft? Es ist doch alles gut. Ich bin doch kein schlechter Mensch, jetzt mal ehrlich unter uns, es ist doch alles gut. Ich mache doch alles richtig. Ich führe keinen Streit. Ich habe eine gute Ehe, es ist alles in Ordnung. Und wisst ihr was? Junge Menschen fragen dich das Gleiche. Hey, was ist dein Problem? Es ist doch alles in Ordnung. Entspann dich doch mal. Ist doch alles gut. Und wisst ihr was? Ich glaube, du und ich, wir Christen, wir machen das auch ganz oft. Hey, ich bin doch kein schlechter Mensch. Es ist doch jetzt alles gut und es ist doch alles super. Lasst uns mal hören, was die Bibel dazu zu sagen hat. Römer 3, Vers 22b bis 23. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Gesündigt. Das heißt, das Ziel verfehlt. Hey, es ist kein Unterschied. Keiner von uns trifft das Ziel, was Gott im Sinn für dich hat, für mich hat. Da gibt es keinen Unterschied. Und wir ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Leute, ermangeln. Wir schaffen es nicht, so herrlich zu sein wie Gott. Wir schaffen es nicht, so rein, so klar, so sauber zu sein wie Gott. Keiner von uns. Gott ist so wunderbar perfekt, so heilig. Da kommen wir niemals ran. Und wisst ihr was? Ich liebe die Bibel so, weil es hier direkt weitergeht in Vers 24 und werden umsonst gerechtfertigt. Durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihr habt es vielleicht gemerkt, gereinigt, umsonst. Das ist das Evangelium, die Gnade Gottes. Du kannst umsonst das für dich annehmen, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Okay. Jetzt können wir eigentlich aufhören und nach Hause gehen, oder? Nee, lass uns mal eine Reise durch die Menschheitsgeschichte machen, von Anfang bis Ende. Lass uns einmal einen Blick durchgehen, um mal wirklich danach zu schauen, ja, warum braucht es denn das Evangelium? Was ist denn hier eigentlich los? 1. Mose 2, Vers 9. Und der Herr Gott ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und gut zur Nahrung, und dem Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenige Verse später. Und der Herr Gott gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Einfach, oder? Gar nicht so kompliziert. Gab es jemals einen regelfreieren Raum als das Paradies? Eine einzige Regel. Nicht von diesem Baum. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man in Deutschland lebt. Ist übrigens auch in allen anderen Ländern so. Da gibt es so viele Regeln. Es gibt eine Regel in diesem Land Paradies. Es gibt eine Regel für den Menschen am Anfang. Eine. Und natürlich halten sie ein, oder? Nein, halten sie nicht. Sie essen von dem Baum. Und jetzt kommt das Spannende für mich. Sie schieben die Schuld immer weiter. Sie sagen, hey Gott, ich bin nicht das Problem. Eva, die Frau, die du mir gegeben hast. Eva sagt, nein. Nee, das war die Schlange. Also, ja, was soll ich denn machen? Der ist mir quasi in den Mund gefallen, diese Frucht. Merkt ihr was? Auch Adam und Eva reden genau den gleichen Text. Ich bin doch kein schlechter Mensch. Ich bin doch nicht das Problem, Gott. Hey, komm schon. Und so kam die Sünde in die Welt. Und wir bewegen uns in der Menschheitsgeschichte in so eine Art Zwischenphase. Und natürlich, die Menschen lernen aus ihren Fehlern und es wird wieder alles gut, oder? Ist doch wieder alles perfekt. Wir haben gelernt, okay, das hätten wir nicht machen sollen. Nein, ganz im Gegenteil. Es beginnt eine beispiellose Abwärtsspirale in dieser Menschheitsgeschichte, wo schlimmer und schlimmer und schlimmer folgt. Lass uns das mal ein bisschen anschauen. Die Schöpfung, da lesen wir, und das macht die Bibel sprachlich so wunderschön davon, dass alles sehr gut war. Mit dem Sündenfall kommt erstmal der Tod in diesen Kontext, in die Menschheitsgeschichte. Kain ist so schlimm, was er getan hat. Und Gott setzt ihm ein Mal und er sagt, hey, wer Kain umbringt, wer Kain etwas Böses tut, wer Kain sich an Kain rächt, dem soll das siebenfach geschehen. So schlimm ist das jetzt schon. Und wisst ihr was, dann lesen wir kurz später von einem Mann, der heißt Lamech und der prahlt damit. Wenn Kain so schlimm war, dass man ihn siebenmal rächen müsste, dann mich 77 Mal. So viel schlimmer bin ich als Kain. Guter Punkt, um zu prahlen, oder? Wenig später lesen wir, kurz vor der Geschichte mit Noah, dass die ganze Menschheit verderbt ist. Verdorben, einfach im Grund auf so schlecht, die ganze Menschheit. Es löst sich von einzelnen Personen und alle sind schlecht. Nachdem die Flut diese Menschheit, die so verderbt ist, ausgelöscht hat und Noah und seine Familie gerettet hat mit den Tieren und eigentlich ein Neustart möglich ist und alles wieder gut werden könnte, sagt Gott aber in seinem Versprechen an den Menschen, dass so eine Flut nie wieder kommen wird, auch das, denn die Menschheit ist unverbesserlich. Sonst müssten wir das alle paar Jahre wiederholen. Die 2-3 Leute, die das ordentlich machen, aufs Boot laden und die anderen auslöschen, wenn wir gerecht wären. Aber ich verspreche, ich mache es nicht mehr, weil ich weiß, dass die Menschheit unverbesserlich ist. Noah ist übrigens auch nicht viel besser. Kurz nach all dem, was da passiert ist, lesen wir von dem, was Noah so Dreck am Stecken hat. Und die Menschheit legt wieder los. Ihr merkt, es wird nicht besser. Mit dem Turmbaum zu Babel sagen sie nichts anderes als, wir sind die, die es im Griff haben. Wir sind Gott. Hey, wir kümmern uns um uns. Spannend ist an diesem Punkt, dass Gott so gnädig und so gut ist, dass er nicht aufgibt und den Mensch noch immer erreichen und retten will. Und wir lesen von dem Anfang der Geschichte des Volkes Gottes, von den Auserwählten, die eigentlich nichts anderes machen sollen, als den anderen zeigen, wie gut Gott ist. Und durch diese Geschichte hindurch, ich habe hier euch ein paar Eckpunkte gegeben, lesen wir von so vielen Dingen, wo Menschen Gott unendlich groß erleben. Und natürlich machen sie alles richtig, oder? Nein. Abraham, auch Glaubensvater genannt. Auch Abraham hat viele Fehler gemacht. Auch Abraham hat erstmal, als er das Versprechen, ein Kind zu bekommen, mit seiner Frau Sarah, da so einen Ausweg gesucht. Auch Abraham hat gelogen. Der Pharao dachte, dass seine Frau nicht seine Frau, sondern seine Schwester wäre. Wir lesen von Isaak, der Lieblingskinder hat, der nicht wirklich sich entscheidet, nicht wirklich als Vater auftritt. Und Jakob, der betrügt und tut und macht, um alles zu bekommen, was er will. Wir lesen vom Volk in Ägypten, das Unendliches erlebt, errettet wird von Gott. Dass Gott auf eine Art und Weise erlebt, wie wir manchmal behaupten, dass wir es gerne wollen, wenn wir doch Gott nur so erleben würden. Sie werden gerettet, durchs Meer geführt, von einer Feuer- und einer Wolkensäule. Sie kriegen alles mit. Es funktioniert alles. Und was machen sie im ersten Moment, wo was nicht 100% so entspannt läuft und sie ein bisschen Geduld haben müssten? Anstatt auf Gott zu warten und zu vertrauen, machen sie sich einen Kalb und beten das an und sagen, hey, das sind die Götter, die uns aus Ägypten geführt haben. Und so dürfen sie länger durch die Wüste gehen. Wir lesen von den Richtern, wo Gott Menschen gebraucht, um dem Volk zu zeigen, was sein Wille ist. Und irgendwie sind diese Richter auch nicht so das Wahre. Und wir kommen an den Punkt, wo das Volk sagt, hey, wir wollen jetzt so sein wie die anderen. Nein, Gott, du sollst nicht so das machen, wie du es bisher gemacht hast. Wir wollen einen König. Wir wollen so sein wie alle anderen auch. Und sie lehnen sich eigentlich gegen Gottes Willen auf, aber Gott lässt es zu und macht da mit. Und bei den Königen, wenn ihr das Buch Könige lest, es ist erschreckend. Es fängt eigentlich irgendwie gut an und man hat den Eindruck, ja, oh, und dann geht es so ein, zwei Kurven hoch und runter und irgendwie, man denkt, ja, wir haben von einem versprochenen Messias gehört. Wir haben gehört, da soll irgendwie was besser werden. Das, ja, könnte ja ein König werden und irgendwie, es ist so nah dran. Bei Salomo und ja, irgendwie macht das auch falsch. Und die Könige nach ihm auch. Und es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Ab und zu mal wieder okay, aber dann wieder schlimmer. Es ist so schlimm, dass Gott sein Volk bestraft und sie in die Gefangenheit kommen. Die Babylonier machen sie platt. Aus dem versprochenen Land wurden sie rausgelöst. Dann kommt der erste Lichtblick in dieser Abwärtsspirale. Sie dürfen wieder zurück. Es entsteht Hoffnung. Es entsteht ein Blick und Hoffnung. Hey, da könnte es jetzt losgehen. Der Messias ist nah. Und wir lesen vom Messias, von Jesus, der kommt auf die Erde. Der, auf den wir alle gewartet haben. Und natürlich jetzt, es ist doch jetzt alles gut, oder? Ja, es kann doch jetzt nur perfekt sein. Jesus ist da gewesen und jetzt läuft's, oder? Der Messias. Gemeinde. In der Zeit der Gemeinde. Ist doch alles perfekt, oder? Nicht ganz. Wir leben in einer Spannungszeit, wo wir das erleben. Schon jetzt noch nicht. Wir wissen so viel, wir haben so viel Tolles bekommen und wir leben in einer Zeit, die so geprägt ist von Gnade Gottes, weil es so gerecht wäre, das alles hier platt zu machen. Und er sagt, nein, ich will noch mehr Leute mit dieser frohen Botschaft erreichen. Paulus sagt zu dieser Phase, in der er da auch lebt, in Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Leute, auch Paulus, ein unendliches Vorbild im Glauben und jemand, der so viel mit Gott erlebt hat, sagt diese Realität. Leute, das Evangelium ist so unendlich wichtig, weil selbst wo der Messias gekommen ist, selbst wo das alles ist, sagt Paulus das, ist auch für dich als Christ unendlich wichtig. Aber dazu später mehr. Lass uns die Geschichte durchgehen und ans Ende der Menschheitsgeschichte gehen und anschauen, was da passiert. Wir lesen in der Offenbarung, dass Gott regiert für 1000 Jahre und ein nie dagewesener Friede ist und Möglichkeiten und eigentlich alles besser ist als je zuvor. Jetzt muss es doch passen, oder? Jetzt ist doch alles super. Alles perfekt. Offenbarung 20, 7 bis 9. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen, die an den 4 Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, um sie zum Krieg zu versammeln, deren Zahl ist wie der Sand des Meeres. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde, umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt. Und Feuer kam aus dem Himmel herab und verschlang sie. In der Offenbarung lesen wir davon, dass eine Trübsalzeit ist, in der viele schlimme Dinge passieren werden, in dem Gericht auf die Erde kommen wird. Wir sind an einem Punkt in der Menschheitsgeschichte, wo die Menschheitsgeschichte sogar zeitweise vom Teufel befreit ist. Wir sind an einem Punkt, wo Leute, die diese Trübsalzeit überlebt haben, erleben, wie Gott regiert auf der Erde. Und sie werden geboren und sie leben und sie erfahren Dinge. Und sie kennen auch die Schrift, weil sie nicht weggeworfen ist. Gottes Wort ist beständig und Gottes Wort ist noch immer wichtig. Und trotzdem sind die Menschen nicht fähig, nachdem sie 1000 Jahre unvorstellbare gute Jahre im Verhältnis zu dem, was wir hier leben, erleben, passiert das. Lass mich da nochmal drauf eingehen. Und wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen, die Nationen zu verführen. Und sie haben alle draus gelernt und sie sind Gott alle dankbar und lassen sich nicht verführen. Nein, im Gegenteil. Obwohl all das so ist, findet sich eine Zahl an Menschen wie der Sand des Meeres, so unzählbar viele, die gegen diesen Gott rebellieren nochmal. Die Menschheitsgeschichte, das, was wir in Gottes Wort über die Menschen erfahren und lesen dürfen, über dich und mich, unabhängig von der Realität, die wir kennen, weil wir hier leben, weil wir das erfahren und auch wissen, wie es ist, zeigt eine Sache. Der Mensch schafft es nicht. Egal, ob es nur eine Regel gibt im Paradies, egal, ob du eine Phase hast, wo du eigentlich daraus lernen hättest sollen aus den Fehlern, wo Gott sogar hart handelt und zeigt, hey, so nicht. In einer Phase, wo man Gott so unfassbar erlebt hat als Volk Gottes. In Zeiten, in denen so viel gut läuft und Reichtum ist. In einer Phase, wo wir als Gemeinde sind, wo wir doch alles haben, doch irgendwie schon jetzt noch nicht erfahren. Und in einer Phase, wie sie noch nie zuvor war. Leute, die Frage, ich bin kein schlechter Mensch, doch. Die Bibel hat es beantwortet in Römer 3, Vers 23. Und wisst ihr was? Die Menschheitsgeschichte, die wir sehen, die wir auch lesen dürfen, das, was wir hier in Gottes Wort haben, zeigt uns eine Sache ganz klar. Nein, du Mensch schaffst es nicht alleine. Vielleicht machst du manche Dinge gut. Halleluja, mach weiter. Das ist was Tolles. Es ist was Wertvolles und es ist richtig. Aber nein, trotzdem verfehlst du Gottes Ziel. Und wenn wir da nicht den zweiten Teil aus Römer hätten, könnte uns das ganz schön verzweifeln lassen. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Leute, es geht nicht darum, wie du dich siehst. Es geht nicht darum, ob du 2, 3 Dinge besser machst als dein Nachbar. Es geht nicht darum, dass du nicht ein zweiter Hitler bist. Es geht bei der Frage, ob du das Evangelium brauchst, nicht um deine Bewertung deines Lebens. Es geht auch nicht um die Außenbewertung von anderen Menschen über dich. Es geht um eine ganz einfache Frage. Und das ist die Frage, die Gott stellt und nicht du und nicht irgendein anderer Mensch. Die Realität ist die, und jetzt seien wir mal ehrlich zu uns selbst. Das sagt uns schon Gottes Wort, aber jetzt seien wir doch einfach mal ehrlich. Niemand in dieser Welt hat es jemals geschafft, nicht einmal zu sündigen. Ja, aber es war doch nur eine Notlüge. Oder wie Adam und Eva, hey, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mir das gegeben. Ich habe es halt einfach gegessen. Hey, meine Umstände. Wir finden immer Ausreden. Wir finden immer Wege, um uns wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Wir finden immer wieder Möglichkeiten und Werkzeuge zu sagen, hey, ich bin doch toll. Wow. David Wenzel. Wahnsinnstyp. Ich bin kein schlechter Mensch, oder? Ich bin ein zu schlechter Mensch. Wisst ihr was? In der Kirchengeschichte ist es spannend zu beobachten, wie der Teufel es schafft, Leuten, die das Evangelium erkannt haben, diesen Gedanken in den Kopf zu setzen. Und wisst ihr, was an dieser Stelle wieder passiert? Wieder stellst du dich ins Zentrum. Ich bin so wichtig, ich bin so schlimm, dass nicht mal Jesu Opfer am Kreuz für mich reichen kann. Ich kann es einfach nicht liegen lassen, was ich getan habe, obwohl Jesus gesagt hat, es ist geklärt. Weg. Nee, ich gehe nochmal hin, kram's hoch und sag, hier, ich bin so schlecht. Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist das, ich bin frei. Ich bin frei. Halleluja. Das Evangelium ist nicht eine Herausforderung, in dir rumzukramen und alles rauszusuchen, was dir noch irgendwo einfällt. Ja, es ist wichtig, dass wir unsere Sünden bekennen und Buße tun. Aber Gott fordert uns nicht dazu auf, rauszufinden, ob wir nicht doch schlimm genug sind, dass sein Opfer nicht reicht am Kreuz. Gottes Wort ist so deutlich. Warum braucht es das Evangelium? Lass es mich mal runterbrechen. Es braucht das Evangelium wegen Gottes Liebe. Gott liebt dich so sehr, dass er zugelassen hat, dass du eine Wahl hast, obwohl er wusste, wie du tickst. Gott liebt dich so sehr, dass er dich nicht in Ketten im Keller fesselt und sagt, da passiert schon nichts. Das wird schon gut. Übrigens ist es auch keine Herausforderung an dich, dass du dich in Ketten legst, damit du ja nicht irgendwo hinkommst, wo du was Falsches machen kannst, wenn du mit Gott unterwegs bist. Gott liebt dich so sehr, dass er das alles wunderbar geschaffen hat. Leute, stellt euch vor, ihr backt einen Kuchen für eine Hochzeit. Stellt euch vor, der muss perfekt aussehen in eurem Kopf, weil ihr Perfektionisten seid wie ich. Stellt euch vor, ihr sagt, okay, und jetzt, das muss alles perfekt werden und ihr bereitet alles perfekt vor, habt alles perfekt ausgelegt und dann kommt ihr auf die Idee, eure zwei kleinen Mädels an diesen Kuchen zu lassen und euch helfen zu lassen. Der wird bestimmt perfekt aus eurer Perspektive, oder? Leute, Gott liebt euch so sehr, dass obwohl er es besser kann, er dich dabei haben will. Gott liebt dich so sehr, dass er gesagt hat, okay, du hast die Wahl. Obwohl du mich damit verletzt bis aufs Tiefste, gebe ich dir die Wahl und ich bleibe dran, selbst wenn du die Wahl verneinst. Und wisst ihr was, wieso es das Evangelium auch braucht? Wegen dir und mir. Wegen unserer Zielverfehlung. Weil Gott uns die Wahl gegeben hat und wir die Wahl falsch getroffen haben. Und das jeden Tag wieder neu. Deswegen brauche ich das Evangelium. Deswegen brauche ich diese Gnade und Liebe, weil ich, David Wenzel, es nicht alleine kann. Und das ist so eine frohe Botschaft, dass Jesus für mich eintritt und sagt, hey, ich habe es bezahlt. Es ist gut. Ich habe es genommen. All den Müll, den du gemacht hast und all den Müll, den du noch machen wirst, nimm's an. Es ist eine frohe Botschaft, es ist ein Evangelium, weil es keine andere Lösung gab für uns. Lasst uns da auch nochmal überlegen, einfach aus der Perspektive eines Juden zur damaligen Zeit. Wie einfach ist die Botschaft des Evangeliums gegenüber der Realität eines Judens, der damals zu den Zeiten der Könige gelebt hat? Wo die Sünden nur überdeckt waren. Jesus später bezahlt hat. Was für ein Aufwand, Opfer, Reinheitsgebote, alle möglichen Regeln einhalten müssen, um irgendwie zu versuchen, es zu schaffen. Und wisst ihr was, auch da schon war Gnade im Fokus. Auch da schon. Und wir lesen in Propheten, wie sie klar machen, hey, Gott hat kein Interesse daran, dass du leere Rituale machst. Alles, was Gott will, ist echte, gelebte Nachfolge und Liebe. Und du wirst Dinge falsch machen. Und das Gesetz war schon immer ein Spiegel, der dir zeigt, du bist nicht genug, damit du es weißt, dass du Jesus brauchst. Und wir in der Gemeindezeit, wir machen es uns oft so einfach und sagen, ja, ist doch klar, ich bin doch erlöst, ist doch alles gut, David. Entspann dich mal, nimm es mal ein bisschen locker. Der Tag kann doch easy sein. Trotz all dem, 1. Timotheus 2, Vers 4. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Warum braucht es das Evangelium? Wegen Gottes Liebe, der trotz all dem will, trotz dieser ganzen Menschheitsgeschichte, trotz all dem, was war, was ist und was noch kommen wird, was er weiß, was uns übrigens auch in seinem Wort schon sagt, er will trotzdem, dass alle Menschen gerettet werden. Heißt das, dass alle Menschen gerettet werden? Nein. Nein, das heißt es nicht. Da ist die Bibel sehr deutlich. Leute, Liebe bedeutet nicht, dass Gott es egal ist, wie du dich entscheidest. Das wäre ja dann einfacher, oder? Wenn wir einfach tun und lassen könnten und wir landen alle nachher im Himmel. Wer mir nicht glaubt, dass deine Entscheidung einen Unterschied macht, lies das Johannesevangelium. Lies es. Immer und immer wieder wird der Unterschied gezeigt zwischen Leuten, die sich für Jesus und gegen Jesus entscheiden. Immer und immer wieder fordert Jesus heraus zu sagen, bist du für mich oder bist du gegen mich? Auf welcher Seite stehst du? Und wisst ihr was? Ich finde es so beeindruckend am Evangelium, dass es so einfach ist. Und das schon immer und dass es für immer so einfach bleiben wird. Wir reden jetzt nicht darüber, dass natürlich, weil du Gott liebst, du versuchst, dich auch zu verändern, mehr, näher, wie er zu werden. Nein, wir reden darüber, dass es schon immer ganz einfach war. Eine Entscheidung. Vertraue ich Gott? Es war im Paradies eine Entscheidung. Vertraue ich Gottes Wort, dass ich diese Frucht nicht essen soll? Eine Regel. Und nein, du hättest es nicht besser gemacht. Ich auch nicht. Auch in den anderen Phasen der Menschheitsgeschichte war es schon immer so einfach. Es war eine einzige Entscheidung. Als Noah die Arche gebaut hat, das hat so lange gedauert. Und die Menschen darum haben es gesehen. Und haben sich gedacht, pff, so ein Quatsch. Glaub mir, das Boot wäre groß genug gewesen, wenn da noch Leute gewesen wären, die zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen wären. Wenn sie sich für Gott entschieden hätten, die hätten immer Platz auf diesem Boot gehabt. Aber nein, sie wollten es nicht. Leute, das Volk Gottes. Und das ist so schmerzhaft, das zu sehen aus der Perspektive Gottes, wenn man das liest, was sie erleben mit ihm. Es war so einfach, an so vielen Stellen zu sagen, okay, wir warten jetzt kurz, bis Mose vom Berg runterkommt. Wir halten das doch aus. Ein bisschen warten. Nee, was machen wir? Wir gießen uns goldene Kälber. Wir kommen zum Land, da sind große Leute. Oh nein, große Menschen. Ah. Ich meine, Gott hat ja nicht die Ägypter, die Weltmacht zu der Zeit einfach mal weggefegt für uns. Nein, nein, jetzt sind die groß. Also traue ich mich nicht. Wir als Gemeinde. Leute, wir haben so viel Angst vor Menschen. Lasst uns einfach mal in die Geschichte der Apostel mit reinschauen. Petrus ist in Jerusalem, in der Apostelgeschichte. Und wir lesen davon, wie er in eine Situation kommt, wo er mit Juden zusammenkommt, die irgendwie versuchen, noch die alten Gesetze festzuhalten. Und er sondert sich ab von denen, die nicht Juden waren. Und das nur aus Furcht vor den Menschen. Und Paulus muss ihn da öffentlich korrigieren und sagen, hey, nein! Ich habe auch oft Furcht vor Menschen und tue Dinge, wo ich nachher denke, was war das jetzt? Mein Auftrag war ein anderer. Ich hätte ihm doch erzählen sollen, dass Jesus ihn liebt. Und dann habe ich irgendwas dahingestammelt und irgendwas anderes geredet, weil, ja, es hat jetzt nicht gepasst. Ich habe es mir so vorgenommen, es hat nicht gepasst. Nächstes Mal. Bestimmt. Leute, es wird nicht besser. Es ist und bleibt eine Entscheidung. Es ist und bleibt ganz einfach. Wir brauchen das Evangelium. Und das Evangelium ist der Beweis von Gottes Liebe für dich. Also wenn es dir nicht reicht zu begreifen, dass du Fehler machst, dass du nicht perfekt bist, dann kannst du aber begreifen, dass Gott dir eine Wahl lässt, dass das das größte Liebesgeständnis eines allmächtigen Gottes ist, das es geben kann. Dass er zulässt, dass du mitentscheiden darfst. Dass er zulässt, dass du dein Leben leben darfst. Aber die Rechnung kommt. Es ist nicht so, dass du es einfach tun und lassen kannst, wie du willst, und am Ende ist alles gut. Die Rechnung kommt. Bei all dem, lasst uns nicht vergessen, wieder weg von uns zu schauen und auf den, der diese frohe Botschaft uns gegeben hat. Das Evangelium ist Freude pur. So gut. Halleluja. Ich muss nicht mehr drauf schauen, was ich alles falsch gemacht habe. Ja, ich will weiter wachsen und besser werden, aber ich muss nicht mehr hier bei mir bleiben. David Wenzel ist nicht mehr das Zentrum der Geschichte. Halleluja. Das Evangelium ist so reich für dich und mich, jeden Tag. Und jeden Tag neu kann es dich erfrischen, wenn du es zulässt. Und wenn du einfach nur begreifst, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So einfach ist das Evangelium. Das Leben haben. So einfach war es schon immer, ist es auch jetzt und bleibt es für immer. Warum braucht es das Evangelium? Ich glaube, die Frage ist beantwortet, oder? Leute, dann lasst uns auch so leben, dass wir es haben, dass wir es brauchen, dass wir es benutzen und dass wir verstehen, dass das Zentrum nicht auf uns liegt. Und es ist geklärt. Such nicht in deiner Vergangenheit. Denk nicht, dass du genug bist. Begreif, dass Gott dich liebt und dass er alles hat, was du brauchst. Lasst mich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du so unbeschreiblich gut bist, dass du so gnädig und geduldig bist, dass du so mächtig bist und doch dich so klein machst für uns Menschen. Ich danke dir, Herr, dass du deine Liebe so viel bewiesen hast, dass dein Wort ein Liebesbrief an uns ist, der uns zeigen will, wie sehr du uns liebst. Ich danke dir, dass du all das getan hast. Ich danke dir für die Geschichte der Menschen, die wir in deinem Wort lesen dürfen und begreifen dürfen, hey, wir schaffen es nicht, wir brauchen dich. Und ich danke dir, dass wir dein Wort haben, das uns zeigt, dass du die Geschichte schreibst, die Geschicke lenkst, dass du am Ende des Tages der bist, der auf dem Thron sitzt, der uns zwar eine Wahl gibt, aber dass die Rechnung kommt. Und ich bitte dich, dass wir bewusst leben und uns das klar machen, dass unser Leben viel mehr ist als nur ein Zeitverplempern, Tage verbringen, Geld anhäufen, Reichtümer schätzen. Herr, du hast so viel mehr für uns. Ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Größe und ich danke dir, dass du es uns so einfach machst. Amen.